Wir werden heute vom Holger Stoi über das Thema Verherrlicht Gott mit eurem Leibe was hören. Und dazu lese ich aus dem 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott wird sowohl diesen als jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu den Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.
So, guten Abend. Ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen. Und es kommt mir vor, als wäre ich gar nicht lange weg gewesen, sondern als würde sich alles nahtlos an meinen letzten Besuch hier anschließen. Das letzte Mal wurden die Bilder von der Hochzeit hier angeboten, heute auch wieder. Also da kann nicht viel Zeit zwischenliegen. Verherrlicht Gott mit eurem Leibe. Ich möchte heute Abend ein bisschen praktisch, konkretes in unseren Lebensalltag hineingehendes Thema machen und morgen dann das Thema David in Ziklag. Aus 1. Samuel 30, ganz interessantes Thema. Vielleicht können Sie das heute Abend auch schon mal vorbereitend lesen. Das wird dann mehr ein bisschen heilsgeschichtlich-prophetisch sein. Aber heute wollen wir uns diesem sehr praktischen, sehr konkreten Text aus dem 1. Korinther Kapitel 6 einmal aussetzen. Wie drückt ihr Liebe aus? Indem ihr euch in eine Ecke zurückzieht und die Gedanken um die geliebte Person kreisen lasst, indem ihr über Liebe philosophiert und euch ganz der Wonne und dem Schmerz eines mächtigen Stromes der Gefühle hingebt. Drückt ihr so Liebe aus? Sucht dieses innerste Gefühl der Liebe nicht tausend und einen Weg, um der geliebten Person konkret zu begegnen, um sich mitzuteilen, sich zu schenken. Ich denke, dass man seine Liebe versucht, dem anderen in Worten auszudrücken. Man schreibt Briefe oder heute E-Mails, Zärtlichkeiten. Man hat ein unglaubliches Bedürfnis, dieses Gefühl der Liebe, das in einem ist, körperlich auszudrücken und dem anderen mitzuteilen. Zärtlichkeiten auszutauschen. Dieser Drang ist so stark, dass man vor der Zeit ganz schön aufpassen muss, dass er nicht zu weit man sich dabei verkaloppiert. Also dieses Gefühl der Liebe möchte nicht als Gefühl, nicht als Gedanke in uns bleiben, sondern Liebe drängt auf Verkörperlichung, darauf konkret zu werden, konkret anfassbar sich auszudrücken, konkret anfassbar, leibhaftig sich auszudrücken und leibhaftig dem Geliebten zu begegnen. Und ist es überhaupt Liebe, wenn sie nicht zum Anfassen konkret ist? Das wäre jetzt eine Frage an unsere Ehen. Ist es überhaupt Liebe, wenn sie nicht zum Anfassen konkret wird? Wir Menschen sind körperliche Wesen. Nur über unseren Körper können wir in Verbindung mit unserer Umwelt und mit anderen Menschen treten. Unsere Gedanken und unsere Gefühle drängen auf Verkörperlichung. Sie wollen körperlich in Wort und Tat ausgedrückt werden. Wir Menschen sind von Gott als eine Einheit von Geist, Seele und Leib geschaffen worden. Ganz bewusst Geist, Seele und Leib. Und darin sind wir geschaffen worden im Bilde Gottes. Und wir werden auch in der Herrlichkeit bei Gott körperliche Wesen sein. Das hört nicht auf. Wir werden nicht, wenn wir einmal bei Gott sind, mit einmal so eine Geistwolke als Existenz sein. Wir werden bei Gott in der Herrlichkeit körperliche Wesen sein. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 in Versen 40 und 44, es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen und eine andere die der irdischen. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt, ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Geist gibt, so gibt es auch einen geistigen. Wir werden also einmal einen verklärten Geistleib, einen Herrlichkeitsleib vom Herrn erhalten. Aber es wird ein Leib sein und keine irgendwie geartete, nebulöse Existenzform. Und als Jesus von den Toten auferweckt worden ist, da war das Grab leer. Und als sie ihn angefasst haben in diesem Auferstehungsleib, da konnte man ihn anfassen, da konnte man die Hände in die Wundmale legen. Leiblichkeit auf einer anderen Ebene, nicht dieser Leib der Niedrigkeit, der Leib der Sünden und des Todes, nicht dieser schwache, vergängliche, vom Tod, von der Krankheit, von Schwachheit gezeichneter Leib, nicht so ein Leib, sondern ein durch den Geist, durch das Leben Gottes durchwirkter, ganz neuer, sogenannter Geistleib. Also eine viel höhere Qualität an Leiblichkeit, die uns verheißen ist. Aber Leiblichkeit, auch in der Ewigkeit, wird sich daran nichts ändern. Leiblichkeit. In 1. Korinther 6, Vers 13 lesen wir, der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Unser Leib soll für den Herrn da sein. Aber eben auch umgekehrt, der Herr ist auch für unseren Leib da. Und darum heißt es ja dann weiter, nachdem diese Aussage kommt, dass unser Herr auch für unseren Leib da ist. Gott hat sowohl den Herrn auferweckt, in Vers 14, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Da wird also die Auferweckung, die auch uns verheißen ist, ganz konkret mit der leiblichen Auferweckung Jesu zusammengebracht. Also wir müssen ein ganz neues, positives Gespür für Leiblichkeit bekommen. Leibfeindlichkeit, die sich ja so im Mittelalter und im Laufe der Geschichte in der christlichen Gemeinde so eingenistet hat. Leibfeindlichkeit ist ein Produkt griechischer Philosophie, nicht ein Produkt biblischer Verkündigung. Die Griechen kannten eigentlich nur zwei Extreme. Einmal ihren Körper äußerlich so richtig schön hochbringen durch Sport und andere Dinge, so richtig nach vorne bringen, aber nur eigentlich, um der inneren Seele ein angemessenes Gehäuse zu verschaffen. Das war das eine. Und das andere war die totale Negation. Leib als Gefängnis der Seele. Und das hat sich sehr stark in die Gemeinden und in dieses unbewusste Verständnis auch unseres christlichen Glaubens eingenistet. Geist ist was Positives und Leib ist was Negatives. Und mit dem Leib verknüpft sich eigentlich etwas, was wir innerlich ablehnen. Und es geht dann so weit, dass in einer besonders intensiven Form der Leiblichkeit, nämlich unserer Sexualität, man auch so den Eindruck hat, dass irgendwie alles schmutzig und sündig. Da ist ja auch was dran, weil Satan es eben geschafft hat, unsere Leiblichkeit und auch die Sexualität derartig massiv zu missbrauchen und mit seinem Geist und seiner Gestaltungsform zu füllen, dass wir uns heute nur noch schwer in einer reinen, sauberen, vom Geist Gottes gewirkten Form vorstellen können. Das ist unser Problem. Aber es bleibt dabei. Gott hat unsere Leiblichkeit gewollt. Gott hat auch unsere verschiedene Geschlechtlichkeit gewollt. Und Gott hat auch unsere sexuelle Vereinigung gewollt. Und das nicht nur als Mittel zum Zweck im Sinne der Fortpflanzung, sondern als Mittel, Einswerdung, Liebe körperlich auszudrücken. Also etwas ganz Positives von Gott gewolltes. Und Leiblichkeit und Sexualität sind Dinge, die Gott erfunden hat. Sie fallen mit unter das Urteil und siehe, es war sehr gut. Und wir sollten uns also nicht innerlich in eine Leibfeindlichkeit hineintreiben lassen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Er heilige euch völlig. Und was heißt das? Jetzt kommt es konkret. Euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Heilige euch völlig heißt also, dass in die göttliche Bewahrung und die göttliche Heiligung unseres Lebens alle drei Bereiche unseres Menschseins eingeschlossen sind. Der Geist soll geheiligt und bewahrt werden, die Seele soll geheiligt und bewahrt werden und der Leib soll geheiligt und bewahrt werden. Alle drei Bereiche unseres Menschseins. Objekt göttlicher Bewahrung, göttlicher Fürsorge, göttlicher Heiligung. Erlösung wie Heiligung betreffen den ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib. So wie Gott uns erschaffen hat, so will er uns auch erlösen. Da geht nicht zwischendrin was verloren. 100% Geist, Seele und Leib erschaffen, Geist, Seele und Leib 100% von ihm erlöst, errettet, verherrlicht, erneuert. Das ist sein Programm. Es gibt natürlich hier auch eine Fehlentwicklung im Bereich der Gemeinde, die aus diesem der Herr für den Leib einen Anspruch ableitet, als wenn man heute schon vor Gott einen Anspruch darauf hätte, immer geheilt zu werden, keine Krankheit und Behinderung mehr durchleiden zu müssen. Wir hatten in unserer Jugend gerade eine aus unserer Jugendgruppe, die war jetzt mal 4 Wochen in Schottland. Und sie ist da in eine Familie und in eine charismatische Gemeinde reingekommen und gleich dahingehend angesprochen worden, sie ist nämlich gehbehindert. Und gleich angesprochen worden, quasi am ersten Tag, das müsste sie nicht tragen, so müsste sie nicht leben, so will Gott sie nicht. Gott will sie heil. Gott will, dass sie gesund ist. Und sie hatte also 4 Wochen damit zu tun, das für sich innerlich zu klären. Ob sie das jetzt so akzeptieren soll oder ob sie sich da die Hände auflegen und da heilen lassen soll bei dem zu Hause oder dann entsprechend in der Gemeinde. Da kam also einfach die Aussage, dass Gott nicht will, dass wir krank oder behindert sind. Dass Gott will, dass wir gesund sind. Das ist natürlich eine grobe Verfälschung. Wir wissen einmal aus Römer 8, Vers 23, da schreibt Paulus, wir erwarten mit Seufzen unsere Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Und er verknüpft das mit dem wiederkommenden Herrn. Wie auch in Philipper 3, Vers 21, da heißt es, wir erwarten unseren Herrn vom Himmel her, der unseren Leib der Niedrigkeit, Klammer auf, den wir eben heute noch tragen, umgestalten werden wird zu seinem Leib der Herrlichkeit. Aber wann macht er das? Wenn er wiederkommt. Natürlich kann Gott heute heilen. Natürlich heilt Gott auch heute.
Ich habe das erlebt, andere haben das erlebt, dass Gott geheilt hat. Dass Gott auch hier schon so eine Art Vorschussgnade, auch in dieser Hinsicht, uns schenkt und auch hier ganz gnädig uns begegnen kann. Gott kann das und Gott tut das auch. Aber wir dürfen aus diesem Faktum keinen Anspruch herleiten, als müsse er das immer und bei jedem tun. Heute in dieser Zeit ist das noch nicht dran. Leib der Niedrigkeit. Auch ein Charismatiker muss sterben. Und Krankheit ist nichts anderes als der Bruder des Todes. Und so kann es sein, dass der eine von Gott belassen wird in seiner Krankheit und Gott in seiner Krankheit und seiner Behinderung verherrlichen soll. Und an dem anderen möchte Gott sich verherrlichen, indem er ein Wunder tut und macht ihn gesund. Und den einen macht er heute gesund und in 14 Tagen seiner Krankheit, da belässt er ihn. Das ist eine ganz individuelle Führung Gottes. Also, dass Gott auch unseren Leib erlösen wird und dass auch unsere Leiblichkeit hineingenommen ist in Errettung und Erlösung und Verherrlichung. Das müssen wir hier aber ganz klar auch im heilsgeschichtlichen Rahmen sehen. Nicht als wenn wir das heute in unserer Leiblichkeit in diesem vollen Umfang schon reklamieren oder gar vor Gott einfordern könnten. Und uns dann vor jemand mit einer Behinderung hinstellen und sagen, Gott will das nicht. Ja, und den er noch in Glaubensnot damit stößt. Also auch in der Behinderung, auch im Alter, in der Schwachheit, will Gott sich verherrlichen in der Art, wie wir in unserer Leiblichkeit leben. So sollen wir also alle drei Seiten unseres Menschseins bejahen, beachten und Gott hingeben. Alle drei Seiten unseres Menschseins. Kein Bereich darf gering geachtet, kein Bereich soll vergessen werden. Nicht im natürlichen Leben und nicht im Glauben. Der Geist, die Seele und der Leib. Alles gehört rein in die Beziehung mit Gott. Unter die Herrschaft und Erlösung des Heiligen Geistes. In das Leben mit ihm, unserem Herrn. Führen in unserem Leben soll der Geist, der Heilige Geist. Führen soll der Heilige Geist in unserem Leben. Aber konkret auswirken soll sich diese Führung bis in unsere konkrete Leiblichkeit hinein. Das Wesen des Heiligen Geistes soll im Leib, in unserer konkret körperlichen Existenz, erfahrbar und gelebte Wirklichkeit werden. Auch im Kranken, auch im Schwachen, auch im alten Leib möchte der Heilige Geist als ein Geist der Liebe, der Kraft, der Demut sich verherrlichen und anschaubar werden. Und wenn man alte Menschen sieht, die kaum noch krauchen können, wie sich Jesus in ihrer ganz gebrechlichen Körperlichkeit verherrlicht. Wie ich in einem Menschen, der noch kleinste Schritte gehen kann, die Augen leuchten sehe. Das ist konkrete leibliche Verherrlichung. Das hat also nichts mit der Art Leiblichkeit zu tun, wie wir uns das vorstellen, als wäre das die Verherrlichung Gottes im Leib, als wäre das der schöne und der parfümierte und der körperlich durchtrainierte Leib. Schön, wenn es so ist, bei mir reicht es auch nicht. Aber das ist nicht das, sondern dass das Wesen des Heiligen Geistes in unserer Leiblichkeit konkret erfahrbar, fassbar, darstellbar wird. Gelebte, erfahrene Wirklichkeit. Der Geist möchte sich in uns verkörperlichen. Das will der Geist von unten übrigens auch. Ihr erinnert euch an die Szene mit den Schweinen, wo in dem besessenen Gadarener Jesus dort die Dämonen austreibt. Was haben die für ein Problem? Die wollen eine Leiblichkeit haben, in der sie leben, durch die sie wirken können. Wenn schon gar nicht anders geht, dann bitte wenigstens die Schweine da hinten. Offensichtlich war die PS-Zahl der Dämonen für diese Schweine etwas stark, denn die sind danach alle in den See gestürzt und haben sich ersoffen. Aber deutlich wird, auch die Dämonen, auch Satan strebt nach Verleiblichung. Und so wie die Verleiblichung in Vollendung Gottes und des Heiligen Geistes Jesus war und wir in Jesus
anfassen, sehen konnten als Menschen, wie Gott sich leiblich gelebtes Leben im Geist Gottes vorstellt. Das konnte man an Jesus sehen, an den Augen, an den Gesten, die er angefasst hat, wie er sich Menschen zugewandt hat, wie er gelebt hat unter den Jüngern. Da war Jesus die vollkommene körperliche Darstellung dessen, wie Gott sich Menschsein bis in die Leiblichkeit hinein vorstellt. Und Satan wird seine vollendete Verkörperlichung im Antichristen finden. Da wird das dann seinen letzten Höhepunkt finden. Aber heute schon versucht er sich in Menschen zu verkörperlichen und einen Geist der Unreinheit, der Aggression, des Hochmutes in Menschen körperlich erfahrbar, verwirklichbar werden zu lassen. Während der Heilige Geist in uns als Geist der Liebe, der Reinheit, der Demut seine körperliche Darstellung finden möchte. Und so führt uns Paulus in unserem verlesenen Text immer wieder vom Geschenk des Geistes zu dessen Verkörperlichung im Leibe, von unserer Stellung in Christus zur Darstellung unseres Lebens, von unserer hohen Berufung und Würde, die uns in Christus geschenkt ist, zu deren konkreter Auswirkung bis hinein in unseren Leib. In unserem Textabschnitt macht Paulus zwei Aussagen über unsere Freiheit, zwei Aussagen über unseren Leib, eine Aussage über die uns betreffenden Besitzverhältnisse, zieht hieraus zwei positive Konsequenzen und geht mit all dem ein ganz konkretes ethisches Problem der Lebensgestaltung in Korinth an. Zwei Aussagen über unsere Freiheit. Damit steigt Paulus in dieses Problem ein. Ihm ist bekannt geworden, dass es in der Gemeinde zu Korinth ein ganz konkretes ethisches Problem der Lebensgestaltung gab. Und er fängt in Vers 12 an, indem er schreibt: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist mir erlaubt. Auch in Kapitel 10, Vers 23 greift Paulus diese Losung noch einmal auf, die in der Gemeinde von Korinth offenbar eine große Rolle gespielt hat. Man geht allgemein unter den Auslegern davon aus, dass dieses immer wiederholte "Alles ist erlaubt, alles ist erlaubt" eine Losung ist, die dort in der Gemeinde zu Korinth eine große Rolle gespielt hat und die Paulus jetzt aufgreift und zitiert. Und mit dieser Losung in Korinth, da wurde die Freiheit des Christen vom Gesetz auf eine ganz prägnante Kurzformel gebracht. Auf eine Kurzformel, die Paulus hier auch stehen lässt. Aber diese Losung wurde in Korinth dazu missbraucht, ein Leben in der Sünde theologisch zu rechtfertigen. Eine biblische Wahrheit wurde also, wie es Petrus mal schreibt, in Korinth zu einem Deckmantel der Bosheit. 1. Petrus 2, Vers 16, da schreibt er: Gebraucht eure Freiheit nicht als einen Deckmantel der Bosheit. Also Mantel, wo man was verhüllt. Und hier wurde diese Losung, die eigentlich einen biblischen Sachverhalt richtig zusammenfasst, alles ist erlaubt, Freiheit vom Gesetz, unser Christsein ist kein Paragraphendschungel mehr, alles ist erlaubt, diese Freiheit, die uns geschenkt ist, wurde von den Korinthern missbraucht, Sünde theologisch zu rechtfertigen. Das ist schon hammerhart, dass wir selbst für unsere Sünde und unseren Eigenwillen als Menschen noch eine theologische Rechtfertigung finden. Jesus befreit uns von der Sünde und wir machen daraus eine Freiheit zum Sündigen. Diesem Missbrauch tritt Paulus hier mit Entschiedenheit entgegen. Er lässt die Kurzformel "Alles ist mir erlaubt" stehen. Aber er setzt diesem zwei kurze, griffige Gegenpole entgegen.
alles ist mir erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Das heißt, nicht alles fördert mich oder andere im Leben und im Glauben. Nicht alles tut uns gut. Nicht alles bringt uns weiter auf dem Weg zu Jesus. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles nützt, fördert, bringt weiter. Alles ist mir erlaubt, ja, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Man kann auch übersetzen, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ich will nicht unter die Gewalt von etwas kommen. Nichts soll Macht über mich haben. Alles Ausdrücke, mit denen man hier übersetzen kann. Nichts, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich will nicht unter die Gewalt von etwas kommen. Nichts soll Macht über mich haben. Wenn meine vermeintliche Freiheit mich in Abhängigkeit von etwas führt, dann ist sie eben nicht mehr Ausdruck von Freiheit, sondern Ausdruck von Gebundenheit. Und das nervt mich eigentlich besonders immer bei der Zigarettenwerbung. Also bei der Zigarettenwerbung wird immer ein Hauch von Freiheit vorgegaukelt. Also sowas von massiv, dass wenn ich diese Werbung sehe, dann fühle ich mich schon selber ganz frei. Und dieses Symbol von Freiheit wird verknüpft, womit? Mit einem Suchtmittel, das in akute Unfreiheit, ja Abhängigkeit führt. Wir verkaufen Freiheit, indem wir ein Suchtmittel anbieten. Wie abartig. Wie abartig. Durchschnittlich sterben in Deutschland jeden Tag 380 Menschen an den Folgen des Rauchens. Jeden Tag. Stellt euch das vor, heute 380 Menschen in Deutschland an den Folgen des Rauchens gestorben. Davon die Hälfte im mittleren Lebensalter. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Alkohol, illegale Drogen und Selbstmorde zusammengenommen. Aber die Werbung sagt Freiheit. So gibt es viele Dinge in unserem Leben, die wir als Ausdruck unserer Freiheit verkaufen, die aber tatsächlich nichts als Ausdruck unserer tiefen Gebundenheit sind. Oktoberfest, also gut, machen wir einen Ausflug. Oktoberfest, Stichwort Bierchen. Nirgends in der Bibel steht, dass ein Bier zu trinken Sünde wäre. Also, dass mich keiner missversteht. Aber ich habe persönlich einen Menschen gekannt, der ohne in seinem Leben einmal betrunken gewesen zu sein, durch seine täglichen 2 Bierchen am Abend zum Alkoholiker geworden ist. Das ist bekannt in der Wissenschaft. Du musst nicht einmal besoffen gewesen sein. Nur der regelmäßige Konsum kann zum Alkoholiker machen. Der Kaffeekonsum. Natürlich, Kaffee trinken keine Sünde, aber nein. Aber wenn du deinen Kaffee nicht hast und du wirst grätig und kriegst Kopfschmerzen, dann sind das die klassischen Entzugssymptome. Also hier müssen wir gerade im Bereich der Genussmittel enorm aufpassen, dass wir mit Dingen, die grundsätzlich okay sind, nicht in Abhängigkeiten hineinschlittern. Und mit einmal werden wir ganz fickrig. Kopfschmerzen oder Unruhe, Zappeligkeit. Wir brauchen das. Wir fühlen uns nicht wohl ohne. Das ist Abhängigkeit. Auch wenn wir nicht mit einer Nadel im Badezimmer liegen. Was ist Abhängigkeit? Sie hat nicht die Intensität von Heroinabhängigkeit, aber es ist eine ganz glatte Abhängigkeit. Rauchen ist jetzt im Drogenbericht des Bundesbeauftragten mit drin, weil es eine Droge ist. Aber auch Fernsehen. Fernsehen kann zu einer Abhängigkeit führen. Dergestalt, dass man seine Abende nicht mehr anders zu verbringen weiß, als vor dem Fernseher. Und dass man sich um seine Entspannung und seinen Kick betrogen fühlt, wenn man sein Fernsehprogramm nicht gehabt hat. Man spricht deshalb auch ganz offiziell von der Droge Fernsehen, da sie zu einer ganz subtilen, psychischen Abhängigkeit führt. Nichts gegen das Fernsehen, ich sehe sehr gerne fern und entspanne mich dabei. Aber Achtung, wenn mit einmal alles nur noch darauf zugeschnitten ist und man grantig ist, wenn man das nicht mehr hat und die Abende nicht mehr anders verbringt als vom Fernseher, da ist was schiefgelaufen. Oder der Workaholic, der seine Arbeit als Aufputschmittel und Droge seines Lebens braucht. Und wenn man ihm die Arbeit nimmt, dann bricht er zusammen, kann er nicht mehr leben. Es gibt also sehr viel, und man könnte ja noch etliches aufzählen, was auch im gut bürgerlichen Leben gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten darstellt und doch zu körperlichen oder psychischen Abhängigkeiten führt. Und deshalb ist das wichtig. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Nichts soll mich in Abhängigkeit führen, nichts soll mich unter seine Gewalt bringen. Und das merkt man, wie man reagiert, wenn man es nicht hat. Wir haben Freiheit zum Leben, alles ist erlaubt. Aber wir müssen in einer Gesellschaft der Süchte, der Abhängigkeiten und der Ersatzbefriedigungen sehr aufpassen, dass wir nicht unter dem Deckmantel unserer christlichen Freiheit in ganz versteckte Gebundenheiten unseres Lebens hineinstolpern. Das waren zwei Aussagen über unsere Freiheit, zwei Aussagen über unseren Leib. 1. Korinther 6, Vers 15. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Die Gemeinde insgesamt bildet heute den Leib Christi. Und heute in dieser Zeit ist die Gemeinde die körperliche Darstellung und Anwesenheit Jesu Christi auf dieser Erde. Wo sehen die Menschen was von Christus? Na, in der Gemeinde. An uns? Und zukünftig ist die Gemeinde als sein Leib auch das Organ seines richtenden und zurechtbringenden Handelns an der ganzen Schöpfung. Wodurch wird er Menschen und Engel richten, sprich zurechtbringen? Wodurch? Durch uns, durch seine Gemeinde. Wir sind als Gemeinde Organ Jesu Christi, bis hinein in seine heilsvollendende Tätigkeit hinein. Und so wie der Mensch ohne Leib unvollständig ist, so Jesus, der Christus, ohne seine Gemeinde. Paulus hat doch den Mut, in Epheser 1, Vers 23, geleitet durch den Heiligen Geist, zu schreiben, die Gemeinde ist sein Leib. Die Fülle, griechisch Pleroma, oder auch die Vervollständigung dessen, der alles in allem erfüllt. Die Engländer übersetzen dieses Pleroma, Fülle, Vervollständigung, einmal mit Fullness. Full ist klar, ne? Gegenteil ist leer, empty. Und dann aber eben auch mit Completeness, komplett. Jesus ist ohne seine Gemeinde, ohne uns nicht komplett. Er hat uns auserwählt und berufen, um sich komplett zu machen. Unfassbar. Wir sind seine Fülle, seine Vervollständigung, sein Leib, das Organ, durch das er heute in dieser Welt sich darstellen und offenbaren möchte und durch das er bis in die Zukunft hinein seine Schöpfung zurechtbringen möchte. Seine Gemeinde. Warum er sich die ausgesucht hat, weiß ich auch nicht. Also, wenn ich mir im Angebot einen Körper hätte aussuchen können, hätte ich sicherlich einen anderen genommen. Aber er wollte uns. Und er hat sich sogar bis in die einzelnen Gliedmaßen hinein sein Leib ausgesucht. Er hat sich, also, als den Finger, da möchte ich die Andrea haben. Und die Muskulatur, die soll der Thomas bilden. Ja. Also, er hat nicht nur die Gemeinde insgesamt, sondern jeden Einzelnen von uns an diesem Leib, an eine ganz bestimmte Stelle, in einer ganz bestimmten Aufgabe berufen. Er hat sich seine Zunge, seine Zehen, seine Hände, seine Arme, seine Beine, die hat er sich erwählt. Und jeder Einzelne von uns ist so ein Stück, so ein Teil an seinem Leib. Und ohne den Einzelnen ist Christus nicht vollständig. Was ist heute die körperliche Gestalt und Darstellung der unsichtbaren Gemeinde? Was ist die Darstellung der unsichtbaren Gemeinde? Ja, die konkrete Ortsgemeinde. Da wird es konkret. Natürlich ist in der Ortsgemeinde immer eine Mischung. Da gibt es Weizen und Unkraut. So sagt der Herr ja auch. Und trotzdem findet die unsichtbare Gemeinde ihre einzige leibhaftige Darstellung in dieser Welt in der konkreten Ortsgemeinde. Und das sollten wir uns auch bewusst machen, dass wir nicht von der unsichtbaren Gemeinde schwärmen und die sichtbare Ortsgemeinde, da seufzen wir. Wir freuen uns an der Herrlichkeit des Leibes Christi, aber wir leiden unter den Mängeln der Ortsgemeinde. Nein, nein, das gehört zusammen. Und Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 16, dass aus dem Haupt bewirkt der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, bewirkt der ganze Leib nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Moment mal. Der Leib Christi, die Gemeinde, wächst also aus dem Haupt heraus. Okay, vom Haupt gesteuert, von ihm gesteuert durch seinen Geist, er Christus als Haupt. Ja, okay. Und in welchem Maß bewirkt dieser Leib seine Selbstauferbauung aus diesem Haupt heraus? In welchem Maß, in welchem Tempo, in welcher Intensität, in welcher Fülle läuft das? Nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles. Aha. Das läuft also nicht einfach nur automatisch. Das hat was zu tun, wie jedes einzelne Glied sich in diese Selbstauferbauung auch mit hineinnehmen lässt. In dem Maße der Wirksamkeit jedes einzelnen Gliedes. Wenn einzelne Glieder in der Gemeinde und in der Ortsgemeinde ihre Stellung, ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, sagen, ach, ich werde eh nicht gebraucht oder ich habe andere Dinge zu tun, sollen auch die in der Gemeinde rangehen, ich bin so eingebunden, dann erleidet diese Gemeinde am Ort Defizite. Und dann erleidet der gesamte Leib Defizite. Wir leben nicht für uns selbst. Auch nicht in der Ortsgemeinde. Darum ist es so wichtig, dass wir uns so konkret als Glieder verstehen und so konkret als Glieder auch in die Ortsgemeinde, in die Dienste und in die Gemeinschaft der Ortsgemeinde mit hineinnehmen lassen. Ganz verbindlich und konkret. Aber auch der Leib jedes Einzelnen wird hier von Paulus als so ein Körperteil Christi bezeichnet. Vers 15, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Auch der Körper des Einzelnen ist ein Organ, durch das Christus körperlich handeln will. Christus möchte sich unsere Hände, unserer Füße, unseres Mundes bedienen, um anderen Menschen zu begegnen. Eure Beine, alles, was ihr so an körperlichen Bestandteilen habt. Stellet eure Glieder nicht der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar, als Leben aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist eine konkrete Aussage. Und das ist eine konkrete Frage. Sind unsere Glieder, unser Mund, unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen, sind die Werkzeuge Satans oder Werkzeuge Gottes? Kann Satan sie gebrauchen, um zu wirken, um Finsternis und Unheil und Sünde zu verbreiten und zu vermitteln? Oder kann Christus unsere Hände, unsere Augen, unseren Mund, unsere Füße gebrauchen als seine Glieder, um damit sein Heil zu wirken. In Kolosser 1, Vers 27, da sagt Paulus einmal, das Geheimnis unter den Nationen schlechthin kann man in einem ganz schlichten Drei-Worte-Satz zusammenfassen. Christus in euch. Nicht nur Christus für euch, Das ist schon großartig, dass er für uns ist, für uns gestorben, sich für uns einsetzt und uns vertritt beim Vater, für uns streitet. Also Christus für uns ist riesig. Christus mit uns. Klasse. In eine Prüfung, in die Arbeit, in die Lebenssituation zu wissen, er ist mit mir. Hier in der Zeit und in Ewigkeit, Christus mit uns. Das ist herrlich. Aber es gibt eben ein Christus in uns. Und das heißt letztlich, Christus möchte in uns leben und Gestalt gewinnen. Und sich durch uns anfassbar verherrlichen und offenbaren in dieser Welt. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Das war die erste Aussage. Und die zweite, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Wow! Der Heilige Geist wohnt in uns. Und dieser mickrige Körper wird mit einmal als Tempel bezeichnet. Ein Tempel, das ist die Wohnstätte Gottes. Und Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Und damit wird dieser Leib zu einer ganz neuen Bestimmung geadelt. Er ist mit einmal Tempel. Tempel des Heiligen Geistes. Wie könnte die Sünde denn in diesem Leib einen bleibenden Platz erhalten? Wie könnten wir diesen Tempel willentlich zerstören oder beschädigen? Was wir unserem Körper tun, tun wir dem Tempel des Heiligen Geistes. Überlegt euch das, dass der Heilige Geist immer in euch und in eurem Körper, in eurer Leiblichkeit mit dabei ist. Auch in alle Sünde hinein, in alles Verhalten eures Lebens hinein. Ich weiß nicht, ob ich dem Heiligen Geist jeden Film und jedes Heft zumuten möchte. Und ich weiß auch nicht, was an bestimmten Verhaltensweisen ich diesem Tempel des Heiligen Geistes zumuten möchte. Ich denke, wenn wir von daher unsere Leiblichkeit und unsere Existenz verstehen, unsere Leiber Glieder Christi, unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes, da klären sich doch viele Fragen, von denen wir sonst eigentlich sagen, ah, darüber sagt die Bibel nichts. Ja, stimmt. Die Bibel sagt nicht zu jeder Kleinigkeit menschlicher Lebensgestaltung was. Und viele Dinge, die gab es damals noch gar nicht. Ja, stimmt. Aber von diesen Grundlinien her, eure Leiber sind Glieder Christi. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Von diesen Grundlinien her, denke ich, klären sich ganz viele Fragen, von denen wir sonst immer sagen, darüber steht doch nichts in der Bibel. Und ich sage, doch, darüber steht was in der Bibel. Ihr gehört euch nicht selbst, denn ihr seid teuer erkauft worden. Vers 19 und 20. Ihr gehört euch nicht selbst. Schon der ungläubige Mensch gehört sich nicht selbst. Luther hat einmal gesagt, einer reitet den Menschen immer. Entweder Satan oder Christus. Es gibt keine absolute Freiheit, es gibt keine absolute Unabhängigkeit. Aber wir dürfen uns unseren Herrn aussuchen. Oder in diesem Bild gesprochen, unseren Reiter. Und Christus ist der, der uns liebt. Der uns zu gut will. Und wir dürfen unsere Abhängigkeit von Christus, seine Herrschaft über unserem Leben, nicht als Einengung und Verlust, sondern als Befreiung, als Glück unseres Lebens verstehen. Dass Christus mein Herr ist, ist nicht der völlig traurige Verlust meiner Autonomie, sondern das ist höchstes Glück, einen Herrn zu haben, der mich nicht missbraucht, nicht zwingt, sondern liebt und in die Beziehung zu sich hineinzieht und erlöst. Aber keiner gehört sich selbst, keiner. Ihr gehört euch nicht selbst, ihr seid teuer, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Wisst ihr, Christus hat eben am Kreuz bis in seine Leiblichkeit hinein, und nicht nur am Kreuz, auch schon in seinem Leben zuvor, bis in seine Leiblichkeit seine Existenz für uns hingelegt. Und bis in die Nägel hinein, in die Hände und in die Füße. So konkret leiblich leibhaftig. Liebt er uns und hat er uns erkauft, bis in die Nägel hinein. Und genauso konkret leiblich soll in unserer Existenz unsere Christusbeziehung sich ausdrücken. Ihr gehört euch nicht selbst. Ihr seid teuer. Ihr seid um einen Preis erkauft. Ja, und das mündet dann in das große Motto, Vers 20, verherrlicht nun Gott mit eurem Leibe. Hier steht griechisch das kleine Wörtchen en. En kann man übersetzen mit dem Wort mit, in und durch. Also Paulus sagt, als Schlussfolgerung aus all dem Vorhergesagten, verherrlicht nun Gott mit, in und durch euren Leib. So konkret, dass es sich in Wort und Tat, in Zeit und Kraft, in Hände und Füße, in Essen und Trinken, bis hinein in unsere Sexualität hinein ausdrückt, dass wir Christus gehören. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und dann sagt Paulus, ach ja, jetzt haben wir noch ein Problem bei euch in der Gemeinde. Das mit der Unzucht, der Hurerei. Und jetzt macht er das nicht moralisch. Sowas macht man nicht. Bei den Griechen hätten die gesagt, natürlich, die machen das alle so. Sagte, okay, aber ihr seid nicht alle. Und dann wird von diesen Grundlinien her, von der Freiheit, von dem Gliedsein Christi her, von dem Tempel des Heiligen Geistes her, bis hin zu dem, ihr gehört euch nicht mehr selbst, wird dann auch dieses Problem sich lösen, wie sich auch in unserem Leben manches Problem auf diesen Linien lösen wird. Also nehmt das mit als einen ganz konkreten Auftrag und Bestimmung unseres Lebens. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leibe. So konkret, so praktisch. Amen. Amen.